HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Ganz herzlich willkommen. Zum 90. Geburtstag von Thomas Bernhard stellen wir heute gleich zwei Hörbücher vor in unserer Rubrik In eigener Sache. Dann geht es um die Fortsetzung des autobiografischen Romans von Monika Helfer. Mit der Autobiografie Die Bagage hatte sie ja im letzten Jahr für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und jetzt gibt es die Fortsetzung Fati, ein Hörbuch, das sie ebenfalls selbst eingelesen hat. Und um eine magische Kugel dreht es sich heute im Kinder- und Jugendhörbuch. Zunächst kommen wir aber zu Georges Simenon und Tropenkoller. Georges Simenon hat von 1903 bis 1989 gelebt. Er wurde vor allem bekannt durch seine Figur des Kommissar Maigret. Davon gibt es mehr als 100 Folgen. 1930 ist der erste Band erschienen und zum ersten Mal hat Simenon unter seinem wirklichen Namen geschrieben, denn er hat sehr oft auch unter Pseudonym veröffentlicht. Es gibt 22 verschiedene Pseudonyme. Und er muss in Rekordzeit geschrieben haben, Buch für Buch, und war somit einer der produktivsten Schriftsteller weltweit. 500 Millionen Bücher wurden inzwischen von ihm verkauft. Diesmal stellen wir aber keinen Maigret-Krimi von Simenon vor, sondern einen Roman. Tropenkoller heißt er und er führt uns an die zentralafrikanische Atlantikküste in das kolonialistische Gabun der 1930er Jahre. Dorothee Meyer-Karwick, und das kommt ja nicht von ungefähr.
Ja, genau. Georges Simenon kannte das Land. Er hatte Afrika 1932 bereist und zwar im Auftrag der Zeitschrift Voila. Und da war er eben auch in Libreville, der Hauptstadt von Gabun. Und Gabun war ja damals französische Kolonie.
Was erzählt er denn aus Gabun?
Ja, er erzählt hier von einem jungen Mann, Joseph Timar, 23 Jahre alt. Der reist von Frankreich nach Libreville, um bei einer französischen Handelsgesellschaft zu arbeiten. Sein einflussreicher Onkel hat ihm die Stelle vermittelt. Eine Stelle als Aufseher bei Holzfällarbeiten. Doch als er in Libreville ankommt, da ist alles ganz anders. Niemand hat auf ihn gewartet. Die Stelle kann er gar nicht antreten. Ja, fragt er sich, was tun. Er hängt dann so in seinem Hotel herum. Dieses Hotel wird von einem Ehepaar geleitet. Und zwar von der schönherben Adele und von ihrem Mann Eugene. Adele und Timar fühlen sich zueinander hingezogen und dazu hören wir einen Ausschnitt. Adele weckt Timar in seinem Hotelzimmer und wir hören als Interpreten Charlie Hübner.
Ich bin hier, um Sie zu fragen, was Sie möchten. Kaffee? Tee? Schokolade? Hat Ihre Mutter Sie geweckt? In Europa? Sie hatte das Moskitonetz gelüftet und bespöttelte ihn. Sie neckte ihn mit spitzen Zähnen, als hätte sie Lust, ihn anzubeißen. Ihn anzubeißen, weil er anders war als die Kolonisten, weil er nach Bett und gepflegter Jugendlichkeit duftete. Sie war nicht aufreizend, sie war auch nicht mütterlich. Und doch hatte sie von beidem etwas. Aber vor allem strahlte diese füllige, 35-jährige Frau von Kopf bis Fuß eine dumpfe Sinnlichkeit aus. War sie nicht nackt unter ihrem schwarzen Seidenkleid? Trotz seiner Verlegenheit stellte sich Timar die Frage. Dabei ergriff ihn ein heftiges Verlangen, verstärkt durch Dinge, die gar nichts damit zu tun hatten. Die Muster von Licht und Schatten, die animalische Feuchtigkeit des Bettes, sein unruhiger Schlaf in der zurückliegenden Nacht, unterbrochen von unwillkürlichem Aufschrecken und blindem Herumtasten im Dunkel. »Ach je, Sie sind ja gestochen worden.« Auf dem Bettrand sitzend legte sie einen Finger auf seine nackte Brust, ein wenig oberhalb der Warze, berührte einen kleinen roten Fleck und blickte Timar in die Augen. Das also war passiert. Das Folgende ging dann sehr schnell, sehr wirr und unbeholfen. Sie war darüber ebenso erstaunt gewesen wie er, gewiss irritiert. Und während sie vor dem Spiegel ihr Haar in Ordnung brachte, hatte sie gesagt, Thomas wird Ihnen Ihren Kaffee bringen.
Ja, so beginnt dieses Liebesverhältnis zwischen Timar und Adele. Und dann eines Abends in der Bar des Hotels fühlt sich Adels Mann plötzlich sehr schlecht.
Der Doktor soll kommen, wenn er nicht zu besoffen ist. Egal, ich bin erledigt. Blut im Urin, Schwarzwasserfieber. Kima verstand nicht. Aber die Gäste schienen zu begreifen, denn sie standen hastig auf. »Eugene, du!« Eugenes Stimme klang erschöpft. »Lass mich in Frieden. Mach den Laden dicht.« Und er verschwand im Flur. Eine Tür schlug zu, und man hörte, wie er gegen einen Stuhl trat. Adele war leichenblass geworden. Sie hatte den Kopf gehoben, sie hörte etwas. Ein Geräusch, das näher kam und deutlicher wurde. Eine Gruppe von 4 oder 5 Schwarzen blieb an der Tür stehen. Kima konnte die wenigen Worte, die ihn mühsam Silbe für Silbe entlockt werden mussten, noch nicht verstehen. Er verstand nur, was einer der Holzfäller, ein Einäugiger, übersetzte.
»Gerade eben wurde Thomas tot aufgefunden. 200 Meter von hier. Er ist mit einem Revolverschuss niedergestreckt worden.«
Also Thomas wurde ermordet, aber auch Adels Mann ist bald tot. Er stirbt nämlich an Schwarzwasserfieber als Folge von Malaria. Adele ist nun ohne Mann und will nun mit Thomas, ihren Liebhaber, in den Busch ziehen, um dort Landwirtschaft zu betreiben. Aber die Frage bleibt, wer hat den Hotelboy Thomas ermordet? Der Verdacht fällt auf Adele, denn es ist ihr Revolver. Thomas will das aber erstmal nicht wahrhaben. Und tatsächlich brechen er und Adele auf und dann hört Thomas im Busch, dass ein Schwarzer des Mordes angeklagt worden ist. Und in Thomas wächst nun das Misstrauen. Er weiß nicht mehr, ob er Adele trauen kann oder ob sie einen Schwarzen für ein Verbrechen bestrafen lässt, das sie selbst begangen hat.
Also es geht um einen Mord, das klingt jetzt wirklich nach einem echten Kriminalroman, oder?
Ja, es ist eher ein Hörbuch über Schuld und Kolonialismus. Und wie immer schafft es Simenon, mit wenigen Sätzen so eine ganz bestimmte Atmosphäre zu schaffen. Also man spürt sehr schnell diese unglaubliche Hitze, die über allem lastet, diese dumpfe Stimmung in der Bar und auch den Chauvinismus der Europäer.
Wir haben jetzt Charlie Hübner gehört, den Sprecher. Gelingt es ihm denn, diese Stimmung jetzt auch über diese 5 Stunden gut aufzufangen, einzufangen und aufrechtzuerhalten?
Also Hübner kennt man ja beispielsweise als Kommissar Buko im Rostocker Polizeiruf 110. Er hat als Schauspieler auch schon viele Preise gewonnen. Er hat eine ganz starke physische Präsenz, auch stimmlich. Und hier hatte ich aber zuerst ein bisschen Probleme, weil dieser Joseph Thomas, dieser junge Mann aus Europa, ja eigentlich eine Entwicklung durchmacht. Er ist der unsichere junge Mann, der in ein fremdes Land kommt und durch Licht, Hitze, Gerüche, den Umgang mit den Schwarzen stark verunsichert wird und das steigert sich dann schließlich zum Tropenkoller. Hübner legt ihn aber von Anfang an so ein bisschen hyperventilierend an und da hätte ich mir doch eher so eine stimmliche Entwicklung gewünscht. Aber ja, davon abgesehen finde ich Charlie Hübner sehr gut. Also er transportiert gut die Stimmungen und besonders gut finde ich in den Dialogen. Also da spürt man so den arroganten Gouverneur oder Adele, die so ein bisschen schwankt zwischen Laszivität bis Barschheit. Also das passt dann wiederum sehr gut.
Das klingt insgesamt nach einer spannenden Geschichte. Wie hat Ihnen denn insgesamt dieser Non-Maigret-Roman gefallen?
Also Simenon selbst lagen ja diese Non-Maigret-Romane sehr am Herzen. Und wie gesagt, hier geht es um den Umgang mit Schuld und Kolonialismus. Und natürlich wissen bald alle hier in diesem Roman, wer den Schwarzen umgebracht hat. Aber na und? Es ist ihnen relativ egal und Thomas will das nicht begreifen und das führt eben schließlich zu einer Eskalation der Szenerie. Und einer der zentralen Sätze ist, sie waren Weiße, sie machten, was sie wollten, weil sie Weiße waren. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr starker Roman mit so einem halboffenen Ende. Und Simenon sagte wohl nach dieser Afrika-Reise, dass ihm das Leben dort richtig unter die Haut ging. Und das spürt man mit jedem Satz.
Tropenkoller, so heißt dieses Hörbuch von Georges Simenon mit Charlie Hübner als Sprecher. Es sind 4 CDs, 4 Stunden 53 Minuten Hörzeit zum Preis von 22 €. Und erschienen ist das Hörbuch im Verlag DRV. Sie hören H2 Kultur, die Hörbuchzeit. Und wir kommen zu einem Hörbuch von Monika Helfer. Monika Helfer wurde 1947 geboren. Sie lebt als Schriftstellerin mit ihrer Familie in Vorarlberg und hat zahlreiche Romane, Erzählungen und Kinderbücher veröffentlicht und war mit ihrem Roman »Schau mich an, wenn ich mit dir rede« für den Deutschen Buchpreis nominiert. Das war 2017. Im vergangenen Jahr 2020 erschien dann Die Bagage, ein Roman, mit dem sie große Aufmerksamkeit erlangt hat. Und ziemlich genau ein Jahr danach jetzt das Buch Fatih, das sie ebenfalls wie Die Bagage selbst als Hörbuch eingelesen hat. Die Bagage war ein autobiografischer Roman, Dorothee Meyer-Karwick. Ist das der Roman Fatih auch?
Ja, also in Bagage ging es ja um Mutter und Großmutter der Autorin, die zu den Ärmsten in einem Bergdorf im Vorarlberg gehörten. Und nun steht eben der Vater im Mittelpunkt, Josef, sein Name.
Was ist denn das für ein Mensch?
Ja, der stammt ebenfalls aus ärmlichen Verhältnissen. Er war ein uneheliches Kind, aber er war schlau und wissbegierig, schwärmte für die Literatur und der Besitz der Bücher war ihm dabei auch ganz besonders wichtig.
Bücher waren ja damals sehr teuer. Wie kam so ein armer Junge an die Bücher ran?
Also bis zur eigenen Bibliothek dauerte es noch ein bisschen was. Er musste zunächst als junger Mann in den Krieg in Russland. Erfror ihm dann ein Bein, ein Unterschenkel musste ihm amputiert werden. Und im Lazarett lernte Josef seine künftige Frau kennen, die spätere Mutter von Monika Helfer. Und die beiden heirateten. Und dann hatte dieser junge Mann einfach auch mal Glück. Ihm wurde nämlich nach dem Krieg die Verwaltung eines Erholungsheims für Kriegsversehrte angeboten. Und dort war ein schönes Leben in wunderbarer Landschaft in den Bergen. Dort baute er eine Bibliothek für die Versehrten auf und die Bücher erhielt dieses Erholungsheim dann größtenteils durch ja so testamentarische Schenkungen. Und diese Bücherliebe hat er dann auch an seine Tochter Monika weitergegeben. Die erinnert sich in dem Roman beispielsweise an eine Situation mit dem Vater in der Bibliothek. Wir hören die Autorin.
Komm mit, Monika, sagt er manchmal. Wenn ich mich daran erinnere, meine ich, es hat immer geregnet, wenn ich mit ihm in der Bibliothek war. Drinnen waren wir nicht mehr in der Welt. Er knipste das Licht an, ein zauberhafter Schimmer lag auf den Buchrücken. Komm mit, Bücher schauen, sagte er. Zeigst du mir das Schönste? Fragte ich. Oder fragte ich nicht? Wären wir jetzt beide in dem Raum, würde ich das fragen, oder nicht? Er würde auf die Leiter steigen und mit dem Fingernagel über die Buchrücken streichen. Ein leises Klick, Klick, Klick wäre zu hören. In dem Raum herrschte eine muffige Stille. Die Bücher schluckten jedes Geräusch von draußen. Hier, dieses, würde er sagen und einen Band herausziehen. Er liegt jetzt neben meinem Laptop. Über dem Ivanhoe liegt er. Noch auf der Leiter würde er den Band aufschlagen, rötlich. Braunes Leder, Titel und Name des Autors in Goldprägung, der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei den Menschen und den Tieren von Charles Darwin. Er würde mir das Buch herunterreichen, leg es auf den Tisch, wir schauen es uns gemeinsam an. Ich würde ein ernstes Gesicht machen, eines wie am Sonntag in der Kirche bei der Kommunion, würde den Band in Empfang nehmen, würde ihn in den Händen halten, bis mein Vater von der Leiter gestiegen wäre, hartes Leder, nicht so weich und geschmeidig wie der Ivanhoe.
Ja, der Vater hat eben Bücher geliebt. Er wollte sie aber eben auch besitzen und das wurde ihm dann ein bisschen zum Verhängnis.
Zum Verhängnis? Inwiefern denn?
Also er betrachtete die Bücher der Bibliothek des Erholungsheimes immer mehr als sein Eigentum. Und dann erfuhr er, dass das Erholungsheim für Kriegsversehrte in ein normales Hotel umgewandelt werden sollte. Und der Bibliotheksraum sollte zu Hotelzimmern umgebaut werden. Das heißt, die Bücher brauchte man eigentlich nicht mehr. Und da entschloss sich der Vater, die Bücher der Bibliothek rauszuräumen und an sich zu nehmen, also bei sich in seiner eigenen Wohnung zu verstauen. Zuletzt hat er sogar Kisten mit wertvollen Büchern in Wachstuch eingeschlagen und im Wald vergraben. Doch dann kamen zwei Männer, die wollten Inventur machen, bevor das Erholungsheim umgebaut wurde, und die hatten auch eine Liste aller Bücher dabei. Die Bücher waren für den Besitzer des Erholungsheims eigentlich nutzlos. Er hätte sie wahrscheinlich zum Altpapier gegeben. Aber der Vater war so geschockt, dass er nun eventuell als Dieb dastehen könnte, dass er, bevor die Männer dann wirklich feststellten, dass die Bücher gar nicht mehr in der Bibliothek waren, Gift schluckte. Er konnte gerade noch gerettet werden, war aber viele Monate dann im Krankenhaus.
Er hat gebüßt, aber für etwas, was niemand für büßenswert erachtete. So viel Angst, sterben wollen vor lauter Angst. So ein Aufwand. Wie bei den 7 Schwaben. Sie rüsten sich für das Äußerste und dann ist das Äußerste ein Hase. Ja, alles ist gut geworden. Auf eine bösartige Weise ist alles gut geworden. Ich habe den Wald nicht mehr betreten. Ich weiß auch gar nicht, ob mein Vater die vergrabenen Bücher je wieder zurückgeholt hat. Einen Teil seiner Bibliothek habe ich geerbt, einen Teil Renate, einen Teil Gretel. Da sind weder der Kant, noch des Knaben Wunderhorn, noch der Prachtband von Don Quixote dabei.
Ja, also sie schreibt, es sei auf bösartige Weise gut geworden. Der Vater brauchte jedenfalls lange, um sich auch seelisch wieder zu erholen. Und dann kam ein zweiter Schicksalsschlag. Die Mutter von Monika und ihren 3 Geschwistern starb an Krebs. Und das nahm den Vater so mit, dass er sich gar nicht mehr um seine Kinder kümmern konnte. Die wurden auf die große Familie verteilt. Sie sahen ihren Vater lange gar nicht wieder. Es ging ihm dann erst besser, als er durch die Familie arrangiert wieder heiratete und die Kinder dann zu sich holte. Und ja, schließlich fand er dann in einem Finanzamt eine Anstellung.
Jetzt ist das ja ein biografischer Roman über Vati, also über den Vater. Zeigt er denn auch so ein ganz klares Bild vom Vater? Erfahren wir was über seinen Charakter? Kann man sich dieses Bild zusammensetzen?
Ja, es ist eher so ein Suchen, ein Umkreisen, denn der Vater war auch ziemlich schweigsam und wie Monika Helfer auch schreibt, die Fotos, die den Vater zeigen, zeigen eben nur ja so ein äußeres Abbild und nicht das, was er denkt. Aber man kommt ihm schon auch nahe, diesem Bücherliebhaber, der durch Bücher auch seiner armen Herkunft entfliehen konnte.
Die Autorin liest ja selbst, sie hat schon so eine sehr eigene Art, ne? Auch manchmal etwas vernuschelt und so. Wie gefällt sie Ihnen? War das eine gute Entscheidung, es selbst zu lesen?
Ja, da bin ich schon ein bisschen zwiegespalten. Also es ist eigentlich eine wunderschöne poetische Sprache, mit der sie schreibt, aber die Stimme selbst ist dann wieder, ja, eben sehr rau, sehr heiser, auch ein bisschen unmelodiös, ein bisschen verwaschen. Und das bremst schon den Hörfluss durchaus. Aber ja, ich bin dann immer mehr reingekommen und finde ja auch, dass man über die Stimme etwas über die Persönlichkeit der Autorin erfährt.
Ganz genau, ne? Was erzählt sie uns denn jetzt in diesem Fall über Monika Helfer?
Also ich finde, man spürt, dass sie auch schon eine ganze Menge mitgemacht hat, dass das Leben Spuren hinterlassen hat. In einem Nebensatz erwähnt sie auch, dass ihr Bruder Richard Selbstmord begangen hat. Und später ist auch die eigene Tochter bei einer Bergtour ums Leben gekommen. Aber darüber hat sie auch schon geschrieben. Also insgesamt ein sehr bewegendes und sehr aufwühlendes Leben.
Fati, so heißt das Hörbuch von Monika Helfer, von ihr selbst auch gelesen. Ist eine ungekürzte Autorinnenlesung. 4 CDs sind es, 5,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch in der Hörverlag. In der Hörbuchzeit in HR2 Kultur kommen wir jetzt zu der Rubrik in eigener Sache. Zum 90. Geburtstag von Thomas Bernhard erinnern wir an 2 Hörbücher bzw. eine Hörbuchbox mit Aufnahmen, die unter anderem der HR produziert hat. Thomas Bernhard, geboren 1931, ist in Österreich aufgewachsen bei den Großeltern. Er hat dann eine Kaufmannslehre gemacht, ist dann aber schwer erkrankt an einer Rippenfellerkrankung im Alter von 18 Jahren und lag monatelang im Krankenhaus. In dieser Zeit hat er angefangen, viel zu lesen und zu schreiben. Kurze Zeit später hat er erste Prosatexte veröffentlicht, wurde dann Journalist und Gerichtsreporter und veröffentlichte erste Lyrikbände. Seinen ersten Roman hat er 1963 geschrieben mit dem Titel Frost, da war er Anfang 30 und es folgten dann weitere Werke wie zum Beispiel Korrektur oder Der Stimmenimitator. 1989 ist Thomas Bernhard an den Spätfolgen seiner Lungenerkrankung gestorben. 2 Hörbücher haben sie mitgebracht, Dorothee Meyer-Karwick, eine dicke Box mit insgesamt 15 CDs und ein Hörbuch mit dem Titel Briefwechsel auf 3 CDs. Beginnen wir doch mal mit der Box. Die trägt den Titel Autobiografische Schriften. Welche Werke finden sich hier?
Das sind Werke, die sozusagen ein Schlüssel zum Verständnis von Thomas Bernhard sind, also zeigen, wie und warum er wurde, wie er war. Das sind insgesamt 5 Erzählungen. Dabei sind Die Ursache, Der Keller, Der Atem, Die Kälte und Ein Kind. Die Erzählungen entstanden zwischen 1975 und 1982. Thomas Bernhard schreibt in ihnen etwas über seine Kindheit und Jugend. Das reicht von der angeblichen Schande der unehelichen Geburt, vom Verstoß durch die Mutter, von Aufenthalten in einem nationalsozialistischen Erziehungsheim. Schließlich geht es auch um seine schwere Lungenerkrankung, die ihn dann an den Rand des Todes bringt, als Jugendlicher schon.
Werden diese Erzählungen von einem Sprecher oder einer Sprecherin gelesen oder gibt es da unterschiedliche Sprecher?
Nee, das ist eine ganze Schauspielerriege. Dabei ist Peter Simonischek und dann der leider 2014 verstorbene Gerd Voss. Wolfgang Berger ist dabei, Burkhard Klausner und auch Ulrich Mattes, also eine wunderbare Schauspielerriege. Und wer Lust hat, sich mit Thomas Bernhard anlässlich seines 90. Geburtstages zu beschäftigen, dem kann man diese wunderbare Hörbuchbox eigentlich nur empfehlen. Also die Erzählungen verraten sehr viel über den Autor und werden eben hervorragend interpretiert.
Ja, die Angaben zum Hörbuch, die mache ich gleich. Kommen wir noch zum nächsten Hörbuch, das Sie mitgebracht haben.
Ja, das ist was ganz Besonderes. Das Hörbuch heißt Briefwechsel und dokumentiert den Briefwechsel zwischen Thomas Bernhard und seinem deutschen Verleger Siegfried Unseld vom Surkamp Verlag.
Um was ging es denn genau bei diesem Briefwechsel?
Also für Siegfried Unseld gehörte die intensive Betreuung auch durch Briefe zur Autorenpflege einfach dazu. Das heißt, in diesen Briefen ging es um verlegerische Angelegenheiten, wann welcher Text fertig sein sollte, wie die Gestaltung des Buches aussehen sollte, wie Werbung gemacht werden könnte, bis hin aber auch zu persönlichen Dingen. Also da erfährt man wirklich eine ganze Menge, ja, über diese Autorenpflege durch Siegfried Unseld. Aber es geht in diesen Briefen auch immer wieder ums Geld. Und da geht es dann richtig zur Sache. Also Siegfried Unseld war an sich sehr großzügig. Er hatte Thomas Bernhard sogar ein Darlehen gezahlt, damit er sich ein Haus kaufen konnte. Aber er wollte das Geld natürlich auch wieder haben. Und zwar am besten mit Honoraren verrechnen. Und da gibt es dann einen kleinen Konflikt. Da hören wir mal rein. Peter Simonischek liest die Briefe von Thomas Bernhard, Gerd Voss die von Siegfried Unseld. Und es beginnt mitten in einem Brief, den Bernhard an Unseld schreibt.
1.7.69. Meine Kunst dem Finanzamt gegenüber habe ich ein halbes Jahr gut einsetzen können, jetzt aber ist sie am Ende. Und ich muss Sie bitten, mir 3.000 Mark, mir fällt das Wort Express schwer, aber wenn es geht, noch diese Woche zu schicken. 3.000. Sie schreiben, dass Sie im Sommer gern hierher eine Reise machten? Sie sind jederzeit willkommen, das wissen Sie. Wieder werden Sie auf die Probe gestellt. Aber ich werde jeden Tag auf die Probe gestellt.
Ich sitze über Ihrem Brief vom 1. Juli und denke über seinen Inhalt nach. Wann werden wir wohl aus unserer Korrespondenz und Beziehung die leidige Geldangelegenheit eliminieren? Sie wissen, dass auch Ziffern eine Sprache sprechen. Der Inselverlag hat Ihnen ein Darlehen von DM 25.000 geleistet. Er hat Ihnen Honorarvorauszahlungen in Höhe von DM 32.000 gemacht. Darauf folgten Gutschriften in Höhe von DM 24.000. Es verbleibt also eine Restsumme von DM 8.000. Der Surkamp Verlag leistet Ihnen eine Vorauszahlung für den Boris in Höhe von DM 3.000 und Garantiehonorar für Ungenach in Höhe von DM 2.000. Das ist eine Summe von rund DM 38.000 und also wirklich nicht gering. Ich verdiene wirklich mehr Anerkennung als Ihren dauernden Tadel, den ich mir von Ihnen Gott weiß warum zuziehe.
Also ich finde das Ganze wirklich sehr unterhaltsam, aber die Produktion verrät auch viel über diese beiden wirklich großen Persönlichkeiten. Beide Sachen sind schon ein bisschen ältere Produktionen, also dieser Briefwechsel stammt von 2008, die Box ist 2010 herausgekommen. Aber wirklich beide Produktionen sind noch lieferbar und haben eigentlich nichts von ihrer Frische verloren.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Dann fasse ich nochmal zusammen. Wir sprachen über die autobiografischen Schriften von Thomas Bernhard. Das ist eine ganze Box, 15 CDs, knapp 19 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 70 Euro. Erschienen ist diese Hörbuchbox im Verlag DRV und das sind Produktionen, die stammen von Radio Bremen, NDR, SWR, RBB und H2 Kultur. Die Erzählung gibt es auch einzeln und auch im Download. Und das zweite Hörbuch, das ist der Briefwechsel Thomas Bernhard, Siegfried Unselt, eine gekürzte Lesung mit Peter Simonicek und Gerd Voss. 3 CDs, circa 4 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 20 Euro. Eine Produktion von H2 Kultur und erschienen in der Hörverlag. In der Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch geht es heute um eine Geschichte von Siri Pettersen. Sie ist eine norwegische Schriftstellerin und Comicautorin, Jahrgang 1971. Für ihre erste Comicreihe Antiklimax erhielt Siri Pettersen einen Preis für das beste Debüt. Daraufhin folgten weitere Comics. Bekannt wurde sie aber vor allem durch ihre Rabenring-Trilogie Odinskind, Fäulnis und Gabe, eine Fantasy-Reihe, die auch mehrfach ausgezeichnet wurde. Das Hörbuch, das wir heute vorstellen, heißt Bubble, die magische Kugel. Dorothee Meyer-Karwick, was ist das für eine Kugel?
Das ist eine Kugel, die die 11-jährige Kine findet. Das ist wie so eine kleine Schneekugel. In der Kugel ist so eine hässliche Puppe aus Fetzen genäht. Und Kine nimmt diese Kugel mit nach Hause und dort schwillt diese Kugel an, sodass Kine reinpasst. Also Kine kann die Kugel leicht durchdringen, sie kann rein und raus, aber andere können nicht rein. Und das hilft Kine sehr, denn sie ist in keiner guten Verfassung.
Warum ist sie das nicht? Also was ist los mit dieser Kine?
Ja, sie ist 11 Jahre alt und total genervt von der Welt. Also einmal von den Eltern. Der Vater ist ein verschrobener Wissenschaftler, der sich vor allem für Erdbeben und weniger für seine Tochter interessiert. Die Mutter dagegen macht der Tochter dauernd Vorschriften, maßregelt Kine ständig und vor allem hat sie eine Keimphobie. Und dann gibt's noch die Schule. Da hat Kine zwar 2 Freundinnen, aber ansonsten fühlt sie sich von Lehrern und von den Mitschülern schikaniert, gemobbt von einer Jungsgang, vor allem von dem jungen Jorle, der sie eben Bubble nennt, weil sie mal im Schwimmbad angeblich unter Wasser gepupst hat und diese Blasen hochgestiegen sind. Das ist ihr dann sehr peinlich. Und besonders verhasst ist ihr deswegen auch der Schwimmunterricht durch die Lehrerin auch noch, die Kine nur die Quälerin nennt. Und eines Tages im Schwimmunterricht sollen sie sich alle auf so einen Reifen im Wasser legen und sie rutscht aus und gerät dann mit dem Kopf unter Wasser und kann gerade noch aus dem Reifen gezogen werden.
Sie konnte nicht atmen. Sie würde sterben. Die Panik spannte sich wie ein Gürtel um ihre Brust. Sie würde ihre Tage in diesem Gummireifen beschließen. Und sie wusste, zu allem Überfluss konnte Jorle sie in diesem mottenzerfressenen Badeanzug, der bestimmt einmal der Rektorin gehört hatte, wie einen Seehund strampeln sehen. Auf der Liste der peinlichsten Todesarten stand diese hier ganz oben. Kine spürte, wie jemand ihr Bein packte. Jemand zog an ihrem Fuß, so wie Papa es am Morgen getan hatte. Sie wurde aus dem Badereifen gezogen, während sie Wasser ausrülpste. Sie blieb auf dem Rücken liegen und trieb auf dem Wasser, während sie nach Luft japste. Schnodder und Chlorwasser quollen aus ihrer Nase, wuchsen wie Seifenblasen und zerplatzten. Es wurde total still. Dann ertönte Monrads heulendes Gelächter.
Checkt mal Bubble! Bubble bläst Blasen!
Kine kämpfte sich zur Kante vor und tastete nach etwas, woran sie sich festhalten konnte. Sie fand die Treppe und krabbelte aus dem Becken. Dann klopfte ihr jemand auf den Rücken. Kine rülpste wieder. Die Quälerin hatte sie geschlagen. Ob das ein verspäteter Rettungsversuch war oder eine blöde Art, sie zu trösten, war schwer zu beurteilen.
»Du musst die Bauchmuskeln anspannen«,
sagte die Quälerin und klatschte sich auf den Bauch.
»Leichter, das Gleichgewicht zu halten. Ich weiß noch, als ich einmal...«
Kine wollte nichts hören. Sie nahm Anlauf und rammte die Quälerin wie ein Stier. Sie traf sie mit der Schulter, mit voller Wucht. Die Quälerin stolperte über den Beckenrand, wobei sie fieberhaft in die Trillerpfeife blies. Das Pfeifen wurde zu einem Gurgeln, als sie auf dem Wasser aufschlug.
Ja, Kine rennt dann weg, raus aus dem Schwimmbad an ihren Lieblingsort, den Friedhof. Und dort findet sie dann, so halb eingegraben in der Erde, diese sehr merkwürdige Kugel, die sie dann auch mit nach Hause nimmt.
Kine legte wieder die Hand aufs Glas und drückte. Der Arm sank der Länge nach ein. Sie stand also da, außen an einer Kugel und hatte ihren Arm durch die Glaswand gesteckt. Ohne dass es wehtat. Ohne dass jemand hervorsprang und sagte, das Ganze wäre nur ein Scherz. Sie holte tief Luft und legte sich darauf. Spürte, wie ihr Körper ins Glas eindrang. Das kribbelte so schön. So musste es sein, durch eine elektrische Glasqualle zu gehen. Sowas hatte sie natürlich noch nie gemacht, aber sowas dachte man eben, wenn man geisteskrank war. Sie machte einen Schritt auf die schwarze Masse auf dem Grund und stieg in die Kugel. Dort war es geschützt und gut und sie konnte ganz normal atmen.
Tja, trotz dieser sehr hässlichen Flickenfigur, die mit in der Kugel steckt, fühlt sich Kine in dieser Kugel eigentlich sehr geborgen. Und das ist erstmal sehr schön, vor allem als sie merkt, dass die Kugel auch noch Wünsche erfüllt. Also sie muss nur sagen, ich hätte gern dies und jenes und dann bekommt sie es.
Das klingt doch eigentlich paradiesisch, oder?
Ja, erstmal schon. Also sie genießt es, Ruhe beispielsweise vor der meckernden Mutter zu haben und auch in der Schule nicht mehr gemobbt zu werden. Aber langsam, langsam spürt sie so die Einsamkeit und noch langsamer dämmert es ihr, dass sie ja eigentlich nicht nur Opfer war in der Vergangenheit, sondern selbst auch ein paar nicht so nette Dinge getan hat und dass Flucht in diese Kugel nicht die Lösung aller Probleme ist.
Ja, auf Dauer in so einer Kugel leben, stelle ich mir dann auch ganz schwierig vor. Verlässt sie die Kugel denn dann wieder?
Ja, sie würde gerne irgendwann mal und merkt dann mit Entsetzen, dass die Kugel immer dichter wird, also sie auch bald selbst nicht mehr rauslässt.
Also schon eine Fantasy-Geschichte für Kinder. Also ich nehme aber mal an, dass die gut ausgeht, oder?
Ja, sie geht gut aus. Kine kommt dann doch wieder aus der Kugel raus, kann sich gerade noch selbst befreien und kann dann die Gefühle der Verletztheit, der Aufgebrachtheit überwinden und ja, ist dann am Ende einfach ein großes Stück erwachsener geworden.
Julia Nachtmann liest diese Jugendgeschichte. Sie muss ja da auch in verschiedene Rollen reinschlüpfen, wir haben sie vorhin gehört. Und sie dreht ja stimmlich schon ganz schön auf.
Ja, sie ist dieses Mädchen am Übergang zwischen Kind und Teenager. Sie ist wütend, aufgebracht, verletzt, total genervt. Also die Pubertät hat diese Kine ja voll im Griff und das spielt Julia Nachtmann voll aus. Und das finde ich auch richtig gut. Also keine halben Sachen bei so einem Zustand, so einer Geschichte. Und am Schluss ist Kine wie aus so einem bösen Zauber erwacht. Sie hat also so, sage ich mal, die erste Phase der Pubertät überwunden. Und da spricht Julia Nachtmann auch wieder ein bisschen entspannter und freundlicher. Also ich finde, das hat sie insgesamt sehr prima gemacht, sehr engagiert und passend zu dieser Coming-of-Age-Geschichte.
Also ein sehr empfehlenswertes Hörbuch. Und es kam ja auch auf den zweiten Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche vom Februar. Bubble, die magische Kugel, so heißt es. Ein Hörbuch von Siri Pettersen. Julia Nachtmann ist die Sprecherin. Es ist eine MP3-CD, 8 Stunden, 22 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 20 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. Erschienen im Verlag Hörkompanie. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende und für heute verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.